zeigt es allen, dass Jesus sie liebt. Wir sind bei der dritten Predigt unserer Serie über die Gemeinde. Und wer am letzten Sonntag da war, der weiss, dass wir zwei Bilder hatten, die uns durch den Gottesdienst begleitet haben. Ich habe euch die hier noch einmal mitgebracht, die beiden Bilder. Ich habe hinten keinen Bildschirm, von dem her werde ich da zwischendrin ein bisschen nachschauen. Es waren die beiden Bilder vom Töffli und vom Lieb. Und wir haben gemerkt, bei diesen beiden Bildern, da gibt es ja sehr viele Gemeinsamkeiten. Also der Louis, der da an seinem Töffli rumgemächt hat, hat uns relativ schnell klar gemacht, dass es auch dort ganz wichtig ist, dass jedes Teil dort ist, was hergehört. Und dass es da ist. Also ein Töffli-Sitz auf der Maschine von Felix macht keinen Sinn, oder? Das haben wir herausgefunden. Also es muss am richtigen Ort sein. Und eine Lampe irgendwie unter dem Sitz macht auch keinen Sinn, oder? Und dann ist es nicht nur wichtig, dass es das Teil gibt und dass es am richtigen Ort ist, sondern es ist auch noch wichtig, dass es tut, oder? Soweit könnte man ja sagen, sind die Parallelitäten von diesen beiden Bildern, vom Töffli und vom Lieb, sehr, sehr ähnlich. Oder das, was ich jetzt zum Töffli gesagt habe, könnte man genauso gut auch auf den Lieb übertragen. Dort sieht es genau gleich aus. Eine Hand, die nicht da ist, aus was für einem Grund auch immer, die fehlt, oder? Und auch eine Hand, die nicht funktionstüchtig ist, die ist nur bedingt wirklich hilfreich. Das hat meine Mutter jetzt gerade auf sehr schmerzliche Art und Weise müssen erleben. Sie hat nämlich müssen den Karpaltunnel an ihrem Handgelenk operieren, weil zwar die Hand da war, sogar noch konnte greifen, aber keine Kraft mehr hatte, durch das, dass der Nerv eingeklemmt war und eben die Hand nicht in ihrer Funktionstüchtigkeit voll da war. Über diese Bilder haben wir nachgedacht. Und ich möchte bei diesen Bildern bleiben, beziehungsweise ich gehe mit einem weiter, weil es gibt mehrere Unterschiede, das ist mir klar, oder? Zwischen Töffli und Lieb. Aber ich glaube, es gibt einen wesentlichen Unterschied. Und da würde mich interessieren, was ihr würdet sagen, was ist der wesentliche Unterschied zwischen diesen Bildern, zwischen dem Töffli und dem Lieb, so dass ein Paulus vermutlich, selbst wenn es Töffli gegeben hat, eben nicht das Bild gebraucht hat, wenn wir über die Einheit nachdenken miteinander. Warum? Was ist der Hauptunterschied? Was würdet ihr sagen? Oder was für Unterschiede kommen da in den Sinn? Darf ich einmal kurz hören? Der Liebe ist Leben, hat einen Geist, ist ein Organismus, oder ist lebendig, das andere ist Mechanik. Das ist ganz, ganz wesentlich. Es ist gerade noch mal etwas gekommen. Der Liebe hat ein Haupt, ja. Gut, da könntest du jetzt sagen, der, der aufs Töffli hockt, ist auch so etwas wie das Haupt, oder? Also. Aber ich bin ganz bei dir, Elisabeth, du hast schon recht. Aber genau dort liegt ja der Unterschied, oder? Sie haben einen anderen Antrieb, definitiv. Das hat auch wieder mit dem Haupt zu tun, oder? Das Töffli kann nicht denken. Ja, wir sind ganz, ganz nah dran. Ziel. Oh, jetzt werden wir kompliziert da. Über das möchte ich heute nicht reden. Genau. Der Hersteller, ja, also eben, wie gesagt, es gibt sicher ganz, ganz viele verschiedene Unterschiede, die man da herausstellen könnte und die wesentlich sind. Aber Elisabeth hat schon recht gehabt, oder? Der mit dem Haupt, ich habe euch da nur ein bisschen auf eine falsche Fährte geführt. Das Haupt ist Teil vom Organismus. Ist Teil vom Leib. Das ist beim Töffli definitiv nicht der Fall. Der Louis kann sein Töffli in die Garage stellen und dort 7 Wochen stehen lassen und dann mal wieder vornehmen, weil er es gerade braucht. Der Leib und der Kopf sind untrennbar. Die gehören zusammen. Also Jesus hat sich nicht für eine Beziehung entschieden mit seinem Leib, wo er eben das Teil, das da zu ihm gehört und sich Körper nennt, zwischen ihnen einfach mal in die Garage stellt oder in Estrig oder in den Keller versorgt. Sondern das ist eine Beziehung, eine Verbundenheit, die da ist und die seine Bedeutung hat. Über das möchten wir miteinander nachdenken. Es sind insgesamt 5 Stellen, wo Jesus so direkt übers Haupt redet. Und 4 davon sind direkt mit der Gemeinde verbunden. 2 davon haben wir schon gehabt, jetzt, wo wir in Kolosser unterwegs waren. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Oder eben auch Versammlung. Oder Kolosser 2,19. Und nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib wächst. Wenn ihr euch erinnert, dort geht es darum, dass Einflüsse in der Gemeinde entstanden sind oder in die Gemeinde reingekommen sind. Ich weiss gar nicht, ob die von außen oder von innen gekommen sind, ist auch gar nicht so wichtig. Aber es war anscheinend nicht so einfach gewesen, diese Einflüsse zu identifizieren. Weil es hat fromm geistlich ausgesehen, die Geschichte. Es ist um die Thematik von Engel gegangen und Engel sind definitiv Teil von Gottes Reich. Und auch die Haltung von denen, die da Einfluss genommen haben, hat sehr demütig ausgesehen. Und demütig ist jetzt definitiv etwas, wo ich würde sagen, das ist ein Wesenszug, wo in Jesus irgendwo verankert ist, oder? Und gleichzeitig hat Paulus ganz klar gesagt, denen ist es nicht ums Haupt gegangen. Es hat nicht den Fokus gehabt. Es ist um sie selber gegangen. Oder dann haben wir Epheser 1, 22, 23 und alles hat er, Gott, seinen Füßen unterworfen und ihn, Jesus, als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Und die letzte Stelle, Epheser 4, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu dem, der das Haupt ist, Christus. Das sind die Stellen, wo das zum Ausdruck kommt, dass Jesus Haupt ist. Und wenn wir über Einheit nachdenken, dann ist das ganz zentral, wie ich schon gesagt habe. Dass das nicht einfach eine Intervention ist von außen, sondern Jesus hat sich für die Verbundenheit entschieden. Jesus hat sich mit dem Leib verbunden in einer Beziehung. Er steht mit uns zusammen in dieser Einheit. Und der Felix, der hat uns das ja schon am letzten Sonntag auch klar gemacht, dass Verbundenheit, Beziehung eines der zentralen Themen ist, wenn es um den Leib geht. Und eben nicht nur vom kleinen Finger zu der Hand. Das ist natürlich zentral, oder? Der kleine Finger kann ohne das Zwischenteil da nicht funktionieren. Und wenn ich kleiner Finger bin und du bist die Hand, dann braucht es diese Verbundenheit. Aber ich kann euch sagen, wenn der kleine Finger nicht mit der Schaltzentrale da oben verbunden ist, dann kann der lang da sein. Er wird nicht funktionieren. Auch wieder, oder? Das Bild vom Karpaltunnel da, wo meine Mutter aufschneiden musste, weil genau der Verbindungsstrang keinen Platz mehr hatte und durch das eingeschränkt war in seinem Signal. Die Verbindung von Kopf zu Hand hat nicht mehr funktioniert. Und das gibt uns einen ganz zentralen Hinweis im Blick auf das Thema Einheit. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Jesus in der letzten Stunde, wo er mit seinen Jüngern zusammen war, wo er vor dem Tod gestanden ist, nochmal für seine Jünger gebetet hat und dort Einheit ein ganz zentrales Thema ist. Es ist das längste Gebet, das uns überliefert ist, das sogenannte hohe priesterliche Gebet, Johannes 17. Und wir müssen jetzt natürlich das ganze Gebet anschauen, aber dort kommt ganz zentral an verschiedenen Stellen, der Andi hat uns einen Teil schon davon vorgelesen, die Einheit zum Ausdruck. Und Jesus betet für seine Jünger und er betet für uns, dass wir in dieser Einheit können leben und können bleiben. Und ich denke, dass er das betet, macht deutlich, dass das eben eine Herausforderung ist. Dass das zentral ist für unser Miteinander in der Gemeinde, auch für unseren Auftrag. Wir möchten ein paar Verse mehr noch lesen aus Johannes 17. Und zwar möchte ich bewusst den Anfang lesen, wo es eigentlich noch gar nicht so konkret um die Einheit geht. Aber da lesen wir, nachdem Jesus all das gesagt hatte, vorher haben wir die lange Rede 14, 15, 16, wo es um den Heiligen Geist geht, wo es um die Verbundenheit geht, im Johannes 15, oder der Weinstock, die Reben, all diese Themen sind dort. Und nachher kommt, nachdem Jesus all das gesagt hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Zeit ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit er dich verherrlichen kann. Denn du hast die Macht über alle Menschen auf der ganzen Welt gegeben. Er schenkt allen, die du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Und das ist der Weg zum ewigen Leben. Dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Ich habe dich hier auf der Erde verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. Und dann geht er weiter, ich lade das ein Stückchen aus, im 9. Mein Gebet gilt nicht der Welt, sondern denen, die du mir gegeben hast, weil sie dir gehören. Weil sie die meinen sind, gehören sie auch dir. Doch du hast sie mir gegeben, damit ich durch sie verherrlicht werde. Jetzt verlasse ich die Welt. Ich lasse sie zurück in der Welt und komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Und dann im 20. Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Und die, die wiederum durch das Wort zum Glauben kommen, die Kette geht bis zu uns, oder? Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater. Damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin. Und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Ich möchte aufgrund von dieser Stelle über 4 Punkte mit euch nachdenken. Ich kann eigentlich nur Impuls geben, das ist so ein grosses Thema, das Thema der Einheit. Ich möchte anfangen mit dem, was Einheit nicht meint. Dann möchte ich mal kurz ein paar Grundlagen für die Einheit anschauen, auch fragen, was hindert die Einheit und am Schluss auch, warum ist die Einheit so wichtig für unseren Auftrag. Mit dem erster Punkt, was Einheit nicht meint. Vielleicht geht es euch wie mir bis zu der Vorbereitung von dieser Predigt. Ich habe immer wieder gesagt, wenn man die Kirchenwelt anschaut mit all ihren Denominationen und Konfessionen, dann ist das ja alles andere als Einheit. Wenn wir als Kirche ein anderes Bild würden abgeben, dann wäre Einheit da. Mein Eindruck ist, Einheit ist weder gemeinsame Strukturen, noch Hierarchien, noch gleiche Leitungsformen. Wenn wir nämlich das Neue Testament anschauen und die Urkirche anschauen, dann gibt es das schon dort nicht. Wenn wir die erste Gemeinde anschauen in Jerusalem, in ihrer Grösse von rund 5'000 Leuten und nachher schauen, wie sich die Gemeinde ausbreitet hat, durch die Verfolgung in der Diaspora, in einem nicht-jüdischen Kontext, in kleinen Gemeinden ganz oft, auch in gemischten Gemeinden, jüdisch-heidnischen Gemeinden, dann wird uns ganz schnell klar, dass es da keine einheitliche Strukturen hat können geben. Die Gemeinde in Jerusalem hat anders ausgesehen, ist anders geleitet worden als in Korinth oder in Ephesus oder in Kolossee. Also einheitliche Strukturen, die können es nicht sein. Ich glaube auch, es ist gar nicht möglich. Ich glaube, wir können die Gemeinde hier in der Schweiz nicht gleich bauen wie irgendwo in Asien. Das ist es nicht. Und ich war letzte Woche an einer Geburtstagsfeier eingeladen und bin einer Frau begegnet am Tisch, am Buffettisch, und habe sie nicht gekannt, habe sie angesprochen, gefragt, wie kennst du das Geburtstagskind? Und dann hat sie mir es kurz erklärt und sie hat mir die Frage zurückgegeben und ich habe dann ihr so gesagt, ich habe dann zuerst müssen überlegen, ja, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt, das habe ich gar nicht mehr gewusst. Aber ich habe dann müssen sagen, das, was uns wirklich verbindet, ist das gemeinsame Gebet. Wir beten mehrmals pro Monat miteinander, unter anderem auch im Müttergebet. Wir beten für die Schule, für die Kinder, für die Lehrer miteinander. Und dann macht die Lehrerin so, ah ja, stimmt, von dem hat sie mir erzählt, die Frau ist nicht gläubig. Und dann nachher sagt sie so, ah, dann gehen die aber sicher in die gleiche Kirche, oder? Dann habe ich gesagt, nein, gehen wir nicht. Und dann hat sie gefunden, ja, und die anderen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss jetzt gerade nachzählen, aber es sind mindestens 3 verschiedene Kirchen. Und dann hat sie so zu mir gesagt, und das funktioniert? Könnt ihr beten miteinander? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist überhaupt kein Problem. Weil wir das gleiche Bekenntnis haben. Und das ist das, was die Einheit gestiftet hat. Auch in dieser Zeit. Ich habe ihr das natürlich nicht so gesagt, oder? Also ich habe ihr dann erklärt, was das für mich bedeutet. Ich habe ihr dann erklärt, schau, wir glauben daran, dass Jesus Herr und König ist. Und dass sie in ihrer Gemeinde das vielleicht anders leben als wir, aber dass wir das gemeinsame Bekenntnis haben und darum auch problemlos können miteinander beten, weil wir den gleichen Fokus haben. Und das hat die Frau, die eine schwierige Geschichte hat mit ihrer eigenen Kirche, wo sie herkommt, Landeskirchengeschichte, sage ich jetzt mal, wie einen neuen Fokus gegeben. Und es hat mich begeistert, dass gerade unsere Unterschiedlichkeit in Strukturen ein Hinweis auf unsere Einheit, auf unser Miteinander sein kann. Also die Einheit stiftet nicht gleiche Strukturen, gleiches Ausleben von unserem Glauben, gleiche Formen oder gleiche Leitungsstrukturen, sondern das gemeinsame Bekenntnis. Jesus ist Herr. Er ist das Haupt unserer Gemeinde. Damit sind wir eigentlich schon am zweiten Punkt, oder? Die Frage der Grundlage der Einheit. Wisst ihr was? Unsere Einheit da ist nicht in uns selber gegründet. Die Einheit ist in Jesus gegründet. Jesus ist unser Haupt. Jesus ist unser Fokus. Und wir müssen nicht in allem gleich denken. Wir müssen nicht alles gleich sehen. Weil das nicht die Einheit ist. Die Einheit ist unser gemeinsamer Fokus. Und warum kann Jesus die Einheit sein, oder kann Jesus die Grundlage von dieser Einheit sein? Weil er in seinem Leben, in seinem Werk, auf dieser Erde den Willen vom Vater in Vollkommenheit umgesetzt hat. Weil er die Einheit mit dem Vater vorgelebt hat. Sohn und Vater sind immer gleicher Meinung gewesen. Jesus hat das tun, wo ihm der Vater aufgetragen hat. Und zwar den Namen vom Vater zu offenbaren. Sein Wesen, seine Person zu zeigen. Darum hat Jesus können sagen, wer mich anschaut, der sieht den Vater. Und wir haben es gelesen im Vers 3, durch das Leben und Sterben von Jesus erkennet mir der wahre Gott und sein Sohn Jesus Christus. Sein Leben, sein Sterben ist die Grundlage für unsere Einheit. Und erkennen, das hebräische oder auch das griechische Wort spielt eigentlich gar keine Rolle. Das meint, in Beziehung sein miteinander. Aufeinander bezogen sein. In eine Beziehung treten und dort auch bleiben. Und Jesus sagt, aufgrund von dem, was ich gelebt habe auf dieser Erde, und das betet er, bitte ich darum, dass sie könnt dich und auch mich, dass ich dein Gesandter bin, erkennen. Das heisst, dass sie deine Liebe für sich erkennen und dich zurücklieben. Dass sie ihr Leben teilen mit dir und mir. Dass sie Erfahrungen machen, dass ihren Glaube konkret wird. Dass sie in ihrem Leben verändert werden. Und dass sie dein Wille tun, Vater. Wir haben das mehrfach jetzt auch gesungen in diesen Liedern. Ich weiss nicht, ob euch das aufgefallen ist. Das Kreuz, ich stehe vor dem Kreuz, dort haben wir es auch gesungen, oder? Das ist unsere Grundlage. Und nicht nur die Grundlage von mir und dir in unserem persönlichen Leben, sondern auch von unserer Einheit. Und Jesus setzt einen höheren Maßstab an. Er sagt, der Maßstab für die Einheit ist die Einheit, wo du und ich, Vater, miteinander gelebt haben. Der Maßstab von unserer Einheit ist der Satz, so wie du und ich eins sind. Jetzt könnten wir eigentlich aufhören an diesem Punkt und sagen, fangen wir das an, buchstabieren und da denken. Das ist so schnell gesagt, oder? Aber das ist der Maßstab für unsere Einheit. So wie du und ich eins sind. Das heisst mit anderen Worten, wenn Jesus die Grundlage von deinem Leben ist und Jesus die Grundlage ist von meinem Leben, dann stehen wir auf dieser Einheit, auf dieser Grundlage, auf dieser Basis. Wir können ein anderes Bild brauchen, dann gehören wir zur gleichen Familie. Und dann sollen wir uns nicht benehmen wie Geschwisterte, sondern wir sollen leben als Geschwisterte. Das ist ein Unterschied, oder? Wir können uns benehmen wie Geschwisterte. Oder wir können leben als Geschwisterte. Wir sind's. Oder nochmal mit anderen Worten gesagt, die Einheit der Kirche, die haben wir. Wir leben sie noch nicht. Die Einheit der Kirche haben wir, weil sie in Jesus ist. Weil er das Haupt ist. Aber wir benehmen uns nicht so. Unsere Liebe zu Jesus, das ist das, was uns letztlich verbindet. Und unsere Liebe zu ihm. Wir können es mit anderen Worten formulieren, 1. Johannes 4,20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, also ich stehe in Beziehung mit ihm, ich bin auf ihn bezogen und hasst seinen Bruder, er könnte gut auch die Schwester einsetzen, ist er ein Lügner. Aua. Gott zu lieben und meinen Nächsten nicht zu lieben, macht uns zum Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Also man kann damit auch sagen, unser Umgang als Geschwister miteinander zeigt, wie unsere Verbundenheit zum Vater aussieht. Damit sind wir beim nächsten Punkt, oder? Was die Einheit hindert. Einheit wird dort nicht stattfinden, wo wir Jesus nicht über alles lieben, wo wir ihn nicht zum Fokus machen von unserem persönlichen Leben und auch unserer Gemeinschaft. Da heisst es, lasst uns hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Jesus Christus. Lasst uns. Das muss und soll unser Bestreben sein in unserem Miteinander. Lasst uns. Das ist unser Auftrag. Da sind wir drin eingestellt. Einheit wird also dort nicht stattfinden, wo die Beziehung zu Jesus nicht unsere absolute Priorität hat. Einheit wird dort gehindert, wo wir es zulassen, dass Beziehungen unter uns nicht leben oder beeinträchtigt sind. Einheit wird dort nicht stattfinden, wo Unversöhntheit rum ist, wo uns alte Geschichten immer wieder in die Velospeichen hineinfunken und uns so zu Fall bringen. Dort, wo Beziehungen nicht bereinigt werden, Verletzungen nicht bearbeitet sind. Dort, wo wir unsere Bedürfnisse und Erwartungen aneinander richten, statt an Jesus. Wenn wir letztes Mal davon geredet haben, dass wir uns in unserer Unterschiedlichkeit annehmen, wertschätzen, fördern und achten, dann hat das auch Bedeutung, sehr zentral im Blick auf unsere Einheit. Und ja, wir spüren es, wir können das gar nicht aus uns selber. Und das ist auch der Grund, warum die Einheit eben nicht in uns begründet ist, sondern in Jesus, wo seine Liebe in unsere Herzen ausgüsst und uns befähigt, dass wir das können. Und ich glaube, da sind wir herausgefordert. Das zu leben. Uns nicht an dem, wo wir vielleicht nicht in allem gleich denken und alles gleich sehen. Gleich miteinander verbunden zu bleiben. Und immer wieder den Prüfstein anzulegen, an mir selber zuerst. Wie sieht denn meine Beziehung zum Haupt aus? Und wenn wir in dieser Beziehung leben, wird das Auswirkungen haben auf unser Miteinander. Weil das eine Beziehung ist, die Leben teilen meint, die Veränderung bewirkt, die Auswirkungen hat in unseren Alltag hier. Und damit sind wir auch schon beim letzten Punkt. Warum Einheit so wichtig ist im Blick auf unseren Auftrag. Jesus redet da gar nicht so direkt vom Auftrag. Und gleich ist der Auftrag schon drin, immer wieder in diesen Sätzen, die er da betet. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin. Und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Darum sind wir in die Welt hineingestellt und darum ist Einheit so wichtig, dass Menschen in der Begegnung mit uns Jesus erkennen, ihn als die Wahrheit erkennen, ihn als den erkennen, der durch sein Leben und Sterben alles hat, dass er erkannt werden kann. Das ist unser Auftrag in dieser Welt. Und dann geht es weiter. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Das ist der zweite Teil. Die Herrlichkeit von Gott soll in unserem Miteinander sichtbar werden. In Jesus selber ist die Herrlichkeit begründet und er hat sie uns gegeben, damit so wie er den Vater verherrlicht hat auf dieser Erde, wir den Vater und Jesus verherrlichen. Also ihr merkt, Einheit und Auftrag, die sind eng miteinander verbunden. Und dort, wo wir nicht in Einheit unterwegs sind, Dort werden wir immer extrem beschäftigt sein mit uns selber, werden mit viel anderen beschäftigt sein, aber nicht können diesen Auftrag leben. Menschen werden durch die Einheit, die wir leben, durch die Liebe, die sie sehen, in uns und unter uns, Gottes Liebe erkennen. Darum ist es so wichtig, dass wir als Gemeinde in Einheit leben, dass wir unseren Auftrag wahrnehmen können. Amen. Ich möchte noch beten. Nachher werden wir ein Musikstück hören. Und dann ist die Zeit auch noch für das offene Mikrofon. Jesus, ich bin so froh, dass die Einheit nicht in uns gegründet ist. Wir spüren es und wissen es, wir kommen aus eigener Kraft an Anschlag. Es ist nicht nur schwer, die Einheit zu leben, es ist schlicht unmöglich. Aber Jesus, du bist Basis. Du bist Haupt. Du bist Teil von unserer Gemeinde. Und wir wollen zu dir hinwachsen. Wir wollen wachsen in dieser Einheit, dass wir den Auftrag von deiner Herrlichkeit und den Auftrag, dass Menschen dich erkennen können, wirklich wahrnehmen können. Und ich bete darum, dass du uns Gnade schenkst, immer wieder auch persönlich auf dich ausgerichtet zu sein. Und dein Reden in unser Leben hinein zu hören, dort, wo du uns im Blick auf unsere Beziehungen, auf unser Miteinander, wo du verändern, wo du uns Impuls gibst, wo es vielleicht auch Schritt braucht von uns her. Und ich danke dir, Jesus, dass du für die Jünger und auch für uns gebetet hast. Und dass du immer noch einstehst als hohe Priester im Heiligtum, weil du weißt, wie zentral das ist, dass wir in dieser Einheit leben. Ja, wir sind in diesem Auftrag nicht allein gestellt. Du bist die Grundlage. Und du tust es durch uns. Amen.